Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg 348. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist Reiko Schmidt. Ja, und ich habe hier auf meinem Schreibtisch etwas stehen. Das werde ich euch mal akustisch kurz vorführen. Ihr kommt da sowieso nicht drauf, glaube ich zumindest nicht. Oder vielleicht doch? Mal sehen, ob man überhaupt was hört. Okay. Nee, ich glaube, das kann man nicht raushören. Es ist eine Pumpflasche. Und in dieser Pumpflasche ist Geschirrspülmittel drin. Allerdings ist es kein Geschirrspülmittel, was man so kennt, sondern es kommt direkt Schaum aus dem Spender heraus. Und damit kann man dann halt Geschirr spülen. Es ist allerdings eins, was man hier in Deutschland nicht kaufen kann. Fairy Active Foam heißt das. A Miracle on Grease. Wow, das ist ja toll. Auf jeden Fall hat es mir Simi mitgebracht, als sie kürzlich in England war, weil sie weiß, Reiko steht auf Produkte, die irgendwie aus der Art fallen und die man hier nicht kaufen kann. Ich habe da noch mehr so Sachen. Zum Beispiel gibt es Plastikbecher, die so einen kugelförmigen Verschluss haben und die wollte ich vor 2 Jahren, nachdem ich die in Thailand gesehen hatte, unbedingt haben. Und hier in Deutschland gab es keinen Vertrieb, der diese Dinger irgendwie besorgen konnte. Also habe ich sie dann direkt in Japan bestellt. Da ging es aber nur palettenweise, brauchte ich nicht. Dann habe ich mir einfach ein Ansichtsexemplar schicken lassen und da haben sie mir 100 von diesen Klarsichtbechern mit kugelförmigem Deckel, die man auch so bei McDonald's, glaube ich, gibt es ja auch, bekommt. Jetzt habe ich sie. Auf jeden Fall macht man sich da manchmal überhaupt keine Gedanken, welche Ursachen bzw. auch Auswirkungen dieser Warentransport um die halbe Welt hat. Ich habe ein drittes Beispiel. Ich habe in Amerika flüssige weiße Schokolade gesehen, die da in den Kaffee hineinkommt, also bei Starbucks, da schmeißen die sowas immer rein. Und dieses Zeug, das gibt es nicht in Deutschland zu kaufen. Ich weiß aber, dass es von der Firma, jetzt komme ich nicht drauf, das sagt aber doch, Ghirardelli. Von Ghirardelli stammt das. Vielleicht habt ihr in San Francisco dieses Bild vor Augen. Das ist auf ganz vielen Plakaten drauf. Dieser Ghirardelli-Schriftzug an so einem Gitter montiert. Und diese Firma, die gehört zu Lind und Sprüngli in der Schweiz. Dann habe ich bei Lind und Sprüngli angerufen, konnten die mir nicht weiterhelfen. Dann habe ich direkt bei Ghirardelli angerufen. Die bei Lind und Sprüngli wussten übrigens am Telefon noch nicht mal, dass Ghirardelli von denen gekauft worden ist, auch ganz peinlich. Auf jeden Fall habe ich dann direkt bei Ghirardelli in San Francisco angerufen und die haben mir dann einen Karton mit 6 2-Liter-Flaschen umgerechnet. Das ist also so eine amerikanische Maßangabe, aber pro Flasche waren es circa 2 Liter, also so ein fettes Paket geschickt und seitdem hatte ich es dann. Hat aber nicht lange gehalten, weil auf einer Party wollten dann alle plötzlich diese flüssige weiße Schokolade haben. Aber das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist, dass die Warenbewegungen, die um den Globus stattfinden, ja, so auf den ersten Blick ganz gut aussehen. Man bekommt etwas, was man im Urlaub vielleicht schon mal gesehen hat und das gibt's dann auch häufig hier im Laden, zwar nicht alles. Ich erinnere nur an die 1000 Chips-Sorten, die Crisps in Großbritannien, die ganzen Geschmäcker, die Geschmacksnuancen, die es bei uns gar nicht gibt. Aber so nach und nach tauchen die Sachen dann bei uns im Supermarktregal auf. Und man denkt, oh toll, australisches Bier und ja, Geschirrspülmittel aus England. Und wenn man mal in die Kleidung reinguckt, ne, Made in China, das kommt ja auch vom ganz anderen Ende der Welt. Und dieser Warentransport, der hat natürlich auch ein paar Probleme im Schlepptau. Denn wer denkt eigentlich an die vielen Näherinnen in Deutschland, die früher unsere Kleidung genäht haben? Dann wurden sie in Italien genäht, dann in der Türkei. Ja, und heute in Fernost, unter teilweise Bedingungen, dass einem die Haare zu Berge stehen. Ich kann in dem Fall auch mal ein Buch empfehlen. Das heißt No Logo und stammt von Naomi Klein. Das könnt ihr euch vielleicht mal ausleihen. Da kriegt man erstmal so ein Gesamtbild, was die Industrie so alles treibt, in welchen Ländern sie so fertigen lässt und unter was für unglaublichen Bedingungen da ein paar Schuhe zusammengenäht werden. Ich weiß nicht mehr, bin mir nicht mehr ganz sicher, das Buch No Logo, das ist jetzt schon eine Weile her, dass ich es mal gelesen habe, aber ich glaube, in irgendeiner Fabrik, wo Turnschuhe genäht werden, ich weiß nicht, ob es Nike war, ich bin mir nicht ganz sicher, da ist es so, dass die Frauen, die da arbeiten, beziehungsweise die Angestellten, dass die nicht mal auf Toilette gehen dürfen, ja? Die urinieren in Plastiktüten, die unter deren Maschinen stehen. Oh, bin gleich wieder bei euch da. Noch zudem schlafen die Leute teilweise in großen Hallen, wo die Schlafplätze mit weißer Farbe auf dem nackten Fußboden markiert sind, wie auf dem Parkplatz letzten Endes, wo sie dann ihre paar jämmerlichen Stunden schlafen dürfen und dann müssen sie wieder ran. Teilweise sind diese Fabriken auch in Ländern, wo Systeme regieren, mit denen man nicht mal im Entferntesten etwas zu tun haben möchte. Aber es ändert sich auch in kultureller Hinsicht etwas. Die Leute lernen völlig neue Wörter, denn es gibt zum Beispiel in Regionen Fabriken, wo Winterjacken genäht werden. Da haben die Leute keine Winterjacken, da brauchen die auch keine. Und es gibt in deren Sprache überhaupt kein Wort für Winterjacke. Und die müssen sich dann halt an solche Sachen gewöhnen. Aber auch bei uns passiert in kultureller Hinsicht so einiges, denn die Industrie versucht global denkend natürlich auch die Konsumenten einigermaßen gleichzuschalten. Wenn man so einen amerikanischen Jugendlichen nimmt, einen europäischen, vielleicht einen aus Nord-, Mittel- und Südeuropa, Osteuropa und aus Asien, aus der islamischen Welt und vielleicht noch in Japan, dann hat man ja einen bunten Strauß an unterschiedlich kulturell geprägten jungen Leuten und das ist natürlich schwer, ein Produkt für die ganze Welt zu vermarkten und das mit einer einzigen Marketingkampagne. Das klappt natürlich nicht so weiter, so ohne weiteres, denn wenn man bedenkt, das, was uns Europäern gefällt, das kann vielleicht bei den Amerikanern abstoßend sein oder das kann in der islamischen Welt vielleicht nicht so gut ankommen. Und deswegen hat sich die Industrie vor vielen Jahren schon großartige Gedanken gemacht, wie man die jungen Kids gleichschalten kann. Und eine geile Sache dafür aus Sicht der Industrie ist unter anderem der Fernsehsender MTV, wo man einfach durch diesen Ethno-Mischmasch-Wischi-Waschi versucht, für jeden ein bisschen was dabei zu haben und alle so ein bisschen bei der Stange zu halten und alles nur so halb toll, aber irgendwie doch. Und da hat man dann versucht, das behauptet zumindest Naomi Klein in ihrem Büchlein, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, da wirklich die Leute im gleichen Takt zu synchronisieren. Und dann kann man natürlich auch ganz billig eine Werbekampagne für die ganze Welt machen, die überall ankommt. Und das, finde ich, ist ein nicht so schöner Aspekt der Globalisierung. Denn ich als Europäer, ich will als Europäer angesprochen werden in der Werbung. Und nicht mit Britney Spears, mit so einem Hühnchen da irgendwie, tralala, hopsasa, das ist überhaupt nicht meine Welt. Und ich möchte auch nicht von irgendeiner Geisha zum Trinken von vielleicht Coca-Cola überredet werden. Nein, ich möchte einfach die netten Mitteleuropäer da haben, die mir das Produkt verkaufen. Oder einen coolen Ami, dann ist es aber auch speziell so auf uns zugeschnitten. Und eben nicht alles gleich und alles eine Soße und versuchen einfach die Unterschiede zu nivellieren, die ja nun mal da sind. Ja, es ist ja nun keine Erfindung von mir, dass es Unterschiede gibt. Aber diese Globalisierung, die zeigt an ganz vielen anderen Stellen ihr an einigen Stellen doch sehr, sehr hässliches Gesicht. Denn wie kann es sein, dass die Gewerkschaft behauptet, dass in Nürnberg AEG-Waschmaschinen mit Gewinn gefertigt werden können und trotzdem die Produktion eben verlagert wird? Ja, jetzt schrauben halt irgendwie unsere polnischen Nachbarn demnächst die AEG-Maschinen zusammen. Und ihr kennt tausend Beispiele. Ich will jetzt das nicht an einer Firma festmachen. Aber die Globalisierung hat an einigen Stellen doch massive Nachteile und die Vorteile, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob mir da so viele einfallen. Ist es tatsächlich ein Vorteil, wenn man irgendwann mal in Amerika eine super leckere Käsesoße gegessen hat und die dann 2 Jahre später auf dem deutschen Markt bei Karstadt auftaucht? Ich spreche von Blue Cheese Dressing, bei dem ist mir das nämlich konkret passiert. Ist das wirklich ein Vorteil oder schmeckt die hier gar nicht so, wie sie dort im Urlaub geschmeckt hat? Muss ich die hier überhaupt haben? Geht nicht der Reiz, andere Länder zu besuchen, dadurch verloren, dass ich die Produkte hier kaufen kann? Da würde mich wirklich auch mal eure Meinung interessieren. Oder ist es sinnvoll, dass ein Unternehmen, welches extrem hohe Gewinne abwirft, einfach hier ein paar Leute rausschmeißt und in einem anderen Land wieder neue Leute einstellt? Was bedeutet das für deren Kultur, wenn plötzlich dort viel Geld auftaucht? Denn wenn so ein Multi in ein armes Land geht, dann zahlt er dort zwar sehr schlecht, aber immer noch besser als meistens da die Mitbewerber bzw. die etablierten Industrien. Zerstören wir dadurch nicht Strukturen, die da lange gewachsen sind und die mit diesem schnellen Umschwenken aufs Geld nicht so gut klarkommen? Oder ist es normal, dass eines der ärmsten Länder der Welt der größte Futtermittelexporteur ist? Ja, es gibt da so einige Filme, auch in jüngster Zeit, We Feed the World ist einer von denen, wo man sieht, in Ländern, wo extreme Armut grassiert, das sind die größten Nahrungsexporteure. Ja, damit werden unsere Kühe gefüttert mit den Futtermitteln, die dort angebaut werden. Ist das noch normal oder ist das schon Wahnsinn? Frage ich mich an dieser Stelle. Und diese Beispiele, diese Kette lässt sich endlos aufhalten. Nur was kann der Einzelne tun, wenn er möglicherweise sagt, nee, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich brauche hier keinen Geschirrspülschaum aus England, denn mein Geschirrspüler hier von, was weiß ich, Priel, um mal eine einheimische Marke zu nennen, die tut's genauso. Oder fängt's vielleicht schon damit an, wenn man sich in Hamburg Weihenstephan-Milch kauft und keine von Hansano? Ist man dann schon mitverantwortlich? Im großen Getriebe? Achtet ihr eigentlich auf in Deutschland gefertigte Produkte? Kann sagen, bei uns in der Firma, wir haben eine ganze Weile lang PCs von Dell gekauft. Und da habe ich mir mal überlegt, nee, finde ich nicht gut. Denn Siemens beispielsweise fertigt noch PCs in Deutschland. Also haben wir den Einkauf umgeschwenkt. Denn die Produkte von Dell sind keinesfalls besser. Meistens oder häufig schlecht. Haben wir, kann ich auch absolut belegen, wie viele Probleme wir mit diesen Geräten haben. Und die werden in einem anderen Land gefertigt. Ja. Jetzt haben wir halt den Einkauf auf Siemens umgestellt und haben gesagt, nee, wir als Unternehmen sichern deutsche Arbeitsplätze. Und seid ihr eigentlich auch der Meinung, dass man das forcieren sollte? Oder sollte man sagen, nee, das ist nur mal ein Trend. Man kauft eigentlich nur nach günstig, beziehungsweise macht sich darum überhaupt keine Gedanken? Das würde mich mal sehr interessieren. Schreibt mir an nachtzug@email.de oder als Kommentar auf die Homepage www.nachtzugnachhamburg.de. Ich hoffe, das war heute nicht so ernst, aber wenn euch das Thema gefallen hat oder überhaupt, dass ein Thema mal etwas näher beleuchtet wird, dann würde ich das zukünftig vielleicht einmal im Monat oder häufiger mal sehen, wie der Zuspruch ist, machen mal so ein paar Themen etwas hintergründiger beleuchten, wobei wir auch die Globalisierung heute ja nur an der Oberfläche gestreift haben. Aber wer sich noch zum Thema äußern möchte, dann tut es als Kommentar auf die Homepage, dann haben alle was davon. Das war's für heute. Morgen melde ich mich entweder aus Stuttgart oder ich bin ganz spät abends wieder in Hamburg. Wir hören uns dann auf jeden Fall. Ich danke euch fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns morgen wieder. Euer Reiko.